Es war ein absolutes Drama. Clash der Kulturen, Demütigung, Hysteria. Bis zur Unkenntlichkeit produziert Crash, Don't You Want Me, über lange Gesichter das Hauptproblem. Ein Desaster. Moin und hallo zu Balls of Summer, dem 80er-Podcast, der so mittig in die 80er eintaucht wie sonst kein zweiter. Wir lassen heute die Friedenstauben aus der letzten Folge fliegen, widmen uns ganz menschlichen Dingen und gehen zurück ins Jahr 1986. Und dort begegnen wir einer Band, die mit einem Song ihren letzten richtig großen Hit landet und danach so ein bisschen in der Versenkung verschwindet, bis sie vor knapp 10 Jahren durch ein Live-Konzert, zumindest bei mir, wieder auf dem Radar erscheint. Mein Name ist Eckhard Maronde und der Name der Band ist The Human League. Und die veröffentlichten 1986 ihr Album Crash und daraus den Smash-Hit Human, der in den USA die Pole Position in den Billboard-Charts erreichte. Aber auch im UK, der Heimat von The Human League, schaffte es Human auf Platz 8, in Deutschland sogar auf Platz 5. Und für mich war Human der erste Berührungspunkt mit dieser Band, jedenfalls soweit ich mich erinnern kann. Also eine gute Gelegenheit, sich dieses Album einmal vorzuknöpfen, denn rein chartstechnisch war Crash ein Wendepunkt für die Band, wenn auch nicht gerade zum Positiven. Trotzdem ist es nicht so, dass Crash sich für unsere Albumkategorie erst Top, dann Flop qualifizieren würde. Da hatten wir ja mit Dazzle Ships von OMD und Beauty Stab von ABC ganz andere Kaliber. Und unerfolgreich war Crash jetzt ja auch nicht, ganz im Gegenteil. Dennoch, den Erfolg konnten The Human League danach nicht wiederholen und auch die Band veränderte sich in der Folge deutlich. Und diese Veränderung wurde schon im Musikvideo zu Human vorweggenommen, wo nur die drei Sängerinnen und Sänger zu sehen waren, die seitdem im weitesten Sinne als The Human League weitermachen. Entsprechend war ich dann ziemlich überrascht, als ich The Human League live gesehen hatte und dort eine ganze Band auf der Bühne stand und nicht nur Philip Oakey, der männliche Sänger, und seine beiden Gesangspartnerinnen Susan Ann Sully, das ist die Blonde, und Joan Catherall, das ist die Brünette. Und wenn man dann ein wenig zur Band und zum Line-Up recherchiert, gibt es einige Überraschungen und man kommt immer wieder 1986 beim Album Crash raus, wo es an allen Ecken und Enden gecrashed hat. Also, wir rollen das Feld mal von ganz hinten auf und beginnen im Jahr 1977 im britischen Sheffield. Sheffield war traditionell eine Industriestadt mit Stahlproduktion und sicherlich nicht die natürliche Umgebung für Kreativität, Subkultur und Musik. Man denke da nur an das komplett in Grau getauchte Ruhrgebiet in den 60er, 70er Jahren. Trotzdem sollte aus dieser Stadt, aus Sheffield, später auch ABC hervorgehen, also Martin Fry mit seinem Goldjackett und dem musikalischen Pomp und dem absoluten Gegenentwurf zu der Heimatstadt. Aber wir sind jetzt ja im Jahr 1977 und da treffen wir auf zwei Computer Operator, also Anlagenbediener, nämlich Martin Ware und Ian Craig Marsh. Und die beiden hatten nicht nur Interesse an zeitgenössischer Musik, sondern sie wollten selbst welche machen, ohne selbst ein Instrument spielen zu können. Da kam es ihnen zu Pass, dass die Preise für Synthesizer gerade erträglich wurden und für Computer Operator war es wahrscheinlich die natürliche Wahl, irgendwas mit Tasten zu nehmen. Also legten sie ihr Geld zusammen und kauften sich gemeinsam einen Korg 700S Synthesizer und lernten darauf zu spielen. Und ihr könnt gerne mal in der Google-Bildersuche schauen, wie altertümlich dieses Gerät heutzutage aussieht. Sie traten in der Folge eher informell und im privaten Rahmen auf, konnten damit aber einen Achtungserfolg verbuchen. Aber schnell wurde ihnen klar, was wir jetzt brauchen, das ist ein Sänger. Und da kam ihnen ein alter Schulkamerad in den Sinn. Und jetzt kommt Sänger Philip Oakey ins Spiel, der heute immer noch mit dabei ist. Der konnte nämlich nicht nur ordentlich singen, sondern hatte seinen Style schon gefunden. Die beiden Keyboarder sagten später, er sah schon aus wie ein Popstar. Also mit seiner dunkelbraunen Powertolle, eine Seite schulterlang, die andere Seite kurz geschoren. Zusammen nahmen sie die Single Being Boiled auf, die kennt vermutlich der eine oder andere von euch von gut kuratierten New Wave und Synthpop-Samplern. Außerdem gab es die beiden Alben Reproduction und Travelogue, bis es 1980 vor allen Dingen zwischen Martin Ware und Philip Oakey krachte und die beiden Tastenleute gingen und verließen die Band, um Heaven 17 zu gründen. Philip Oakey blieb allein zurück und das Ganze 10 Tage vor einer Tour ohne Band, aber mit jeder Menge Verpflichtungen. Das ist jetzt Stoff für eine weitere Folge hier im Podcast. Er schaffte es, neue Kräfte zu rekrutieren, nämlich seine beiden Co-Sängerinnen Susan Ann Sully und Joan Catherall, damals gerade 17 Jahre alt und zufällig in einem Club aufgegabelt. Außerdem engagierte er weitere Musiker um sich und zusammen überstanden sie nicht nur unbeschadet die Tour, sondern sie sollten 1981 mit ihrem Album Dare zur größten Synthpop-Wein gelangen. Vom Album gingen allein im UK 900.000 Exemplare über die Ladentheke, das machte dreifach Platin und die Single Don't You Want Me Baby wurde zu einem absoluten Smash-Hit, die bestverkaufte Single des Jahres 1981 im UK. Und damit hatten sie die maximale Fallhöhe erreicht. Ich hatte ja schon gesagt, dass für mich persönlich The Human League erst 1986 mit Human so richtig ins Gedächtnis gekommen sind. Zwischenzeitlich habe ich auch Musik gehört, aber wir waren jetzt im Jahr 1981 und wiederholen konnten die Briten ihren Erfolg bis dahin auch nicht. Es folgte 1982 ein Remix-Album, 1983 eine EP, 1984 das Album Hysteria. Aber auch wenn die daraus ausgekoppelte Single The Lebanon wirklich großartig ist, ein zweites Don't You Want Me wurde es rein vom Erfolg her noch lange nicht. Wir hören an dieser Stelle mal rein in die drei genannten Singles, also Being Bald von 1978, Don't You Want Me von 1981 und The Lebanon von 1984. Und da hören wir, dass es auch deutliche musikalische Unterschiede gab. Also klar, Being Bald ist so eine Art Proto-Synthpop, stark von Kraftwerk beeinflusst, wie so vieles. Don't You Want Me ist Synthpop at its best mit den drei Stimmen und The Lebanon ist eigentlich ein von Gitarren angetriebenes Stück. Auf dem Album Hysteria ist es allerdings auch das einzige Lied, das in diese Richtung geht. Und deswegen möchte ich auch gar nicht von Entwicklung sprechen. Aber offensichtlich ist Synthpop mehr als dieses Etikett. Dazu kommen wir gleich noch. Jetzt hören wir erstmal rein in Being Bald, Don't You Want Me und The Lebanon. Dreimal The Human League. Und 1984 mit dem Album Hysteria war auch klar, die Band tat sich schwer mit ihrem Erbe. Offensichtlich war der riesige Erfolg eine Bürde und die Aufnahmen von Hysteria waren langwierig und gruselig. Insgesamt 2 Jahre wurde daran herumgedoktert und die Produzenten Martin Rush und Chris Thomas strichen die Segel. Produzent Hugh Padgham musste das Album schließlich fertigstellen. Und der Albumtitel Hysteria kam während der Aufnahmen auf und soll die Stimmung im Studio perfekt wiedergegeben haben. Und zu schlechter Letzt war Hysteria auch nur ein mäßiger Erfolg. Also insgesamt war der Stern von The Human League im Sinken begriffen und wenn wir im Zeitstrahl weitergehen, wurde es nicht besser. Denn The Human League hatten Mühe, weiteres Material aufzunehmen. Sie gingen mit dem Produzenten Colin Thurston in die Utopia Studios in London. Sie kannten ihn noch von ihrer Zusammenarbeit auf ihrem Debütalbum Reproduction. Aber der langsame Fortschritt im Studio strapazierte seine Geduld und er verabschiedete sich in die Flitterwochen. Den Rest der Sessions übernahm dann sein Assistent Paul Ravager. Es wurde aber noch komplizierter. Im Dezember 1984 verließ nämlich Joe Callis die Gruppe. Er war der Gitarrist, Keyboarder, aber auch Songwriter. Und er ließ Oakey, Sully und Catherall sowie die beiden Instrumentalisten Philip Adrian Wright, Keyboards und Visuals, sowie Ian Burden, Bass und Keyboards, zurück. Jetzt meldete sich die Plattenfirma zu Wort, die ihre Fälle davonschwimmen sah. Virgin Records, besorgt über den mangelnden Fortschritt bei einem ihrer Hauptacts, berief die Bandchefs zu einem Treffen ein. Da sollte nach einer Lösung gesucht werden. Und das Problem wurde schließlich lokalisiert. Es lag an der Produktion. Also, was macht man? Man schickt die Band in ein anderes Studio und zu einem anderen Produzenten. Und da hat die Plattenfirma den Blick gleich ganz weit schweifen lassen. Es sollte nämlich nach Minneapolis gehen, in die USA. Da gab es ein Produzentenduo, Jimmy Jam und Terry Lewis, und die hatten sich einen Namen in der schwarzen R&B-Musikszene gemacht. SOS-Band, Sherelle, Alexander O'Neill, und der letzte Erfolg war Janet Jacksons bahnbrechendes Album Control. Und sie hatten nach dem Erfolg ihrer US-Veröffentlichung selbst Interesse an den Briten entwickelt. Sie suchten nämlich nach einer Möglichkeit, im Mainstream-Pop Fuß zu fassen. Und da sahen sie in The Human League die perfekte Band. Also, im Februar 1986 flogen The Human League nach Minneapolis, um mit Jam und Lewis in den Flytime Studios zu arbeiten. Und zunächst lief auch alles super. Aber die Begeisterung ebbte ziemlich schnell ab. Die Produzenten hatten nämlich die vollständige Kontrolle über das endgültige Album und bestanden auch darauf, dass ihre eigenen Stücke Vorrang vor dem Material der Band hatten. Jam und Lewis kamen auch nicht so ganz klar mit der entspannten Arbeitsweise und dem Mangel an musikalischem und technischem Können der Band. Die grundlegenden Arrangements für die Songs hatten die Briten zu Hause mit Sequencern ausgearbeitet, aber Jam und Lewis schnitten alles neu und ließen die Passagen gleich komplett neu einspielen, um ein natürlicheres Gefühl zu erzeugen. Und das spiegelt sich dann auch in den Liner Notes wieder, wo betont wird, dass es auf diesem Album keine Sequencer gibt. Wow. Das Ganze dauerte 4 Monate, bis Philip Oakey und seine Band wieder nach Sheffield zurückkehrten. Das Album war zu diesem Zeitpunkt aber noch lange nicht fertig. Das heißt, sie überließen es den Produzenten, den Rest nach ihren Vorstellungen fertigzustellen. Im November 1986, also ein paar Monate später, äußerte sich Philip Oakey in einem Interview mit Paula Yates im Programm The Tube überschwänglich über die Produzenten. Er lobte sie über den grünen Klee und sagte, dass sie die ersten gewesen wären, die The Human League so richtig produziert hätten. Vielleicht muss man da allerdings auch ein wenig zwischen den Zeilen lesen, und Philip Oakey ist in dieser Hinsicht sehr, sehr britisch. Es zählt halt nicht nur, was gesagt wird, sondern auch, wie er es sagt. Fakt war nämlich, so ganz freiwillig war die Rückkehr nach Sheffield nicht. In einem anderen Interview sagte er, wir möchten im Studio die Kontrolle haben. Wir geben das nicht gern an einen Produzenten ab. Deshalb hatten wir einen großen letzten Streit und beschlossen, einfach nach Hause zu gehen und sie es zu Ende bringen zu lassen. Es kam einfach zu dem Punkt, wer die Macht hatte, und in diesem Fall waren sie die Männer hinter dem Mischpult, also hatten sie die ultimative Kontrolle. Für Keyboarder Philip Adrian Wright war das jedenfalls zu viel. Er empfand die Aufnahmesessions als Demütigung und stieg nach seiner Rückkehr aus. Und auch Ian Burden, Bassist und Keyboarder, hatte im Jahr darauf genug und ging. Er sagt mal in einem Interview, ich wünschte wirklich, wir wären wieder in Berkshire, wo Dare aufgenommen wurde, mit Martin Rushent, und würden ein Human League Album machen. Wir haben es hier also mit einem Clash der Kulturen zu tun. Auf der einen Seite eine Band, die auch als Band wahrgenommen und behandelt werden will. Auf der anderen Seite ein Produzentenduo, für das am Ende das Produkt entscheidend ist. Und wie es dazu gekommen ist, das ist nebensächlich. Da spielt es keine Rolle, wer was eingespielt hat und von wem welcher Song ist. Hauptsache, das Ergebnis stimmt. Wir hatten darüber ja schon bei Trevor Horn gesprochen, der zum Beispiel bei ABC alle Bassspuren von einem eigenen Buddy einspielen ließ, egal wer jetzt bei ABC ist. Oder Frankie Goes to Hollywood bis zur Unkenntlichkeit produzierte. Natürlich mit Erfolg, aber ein ganz großes Ego durfte man als Musiker nicht mitbringen, wenn man am Ende nicht auf dem fertigen Produkt zu hören ist. Und wir schauen jetzt mal, was diesen endgültigen Knall ausgelöst hat, dass die Human League nach Hause flogen. Es ging um den Song Human. Der stammte aus der Feder der beiden Produzenten, aber das war noch nicht das Hauptproblem. 2015 schilderte Produzent Jimmy Jam, dass die Hauptursache für die Spannung die Frage des Hintergrundgesangs war. Jam hielt Sully und Catherell nämlich für gute Sängerinnen, wollte sie aber nur für die gesprochenen Teile von Human einsetzen. Für den Background-Gesang holte er und sein Kollege dann eine Session-Sängerin ins Studio, Lisa Keith, die zusammen mit Lewis den Hintergrund übernehmen sollte. Und die beiden Produzenten hielten das für eine gute Idee, weil das ihrer Meinung nach den Song bereicherte. Das sahen allerdings die übergangenen Sängerinnen nicht so. Jimmy Jam schilderte das so, dass Joan Catherall im Studio Stunk machte und Philip Oakey schließlich zu ihm angerauscht kam und sagte: "Ich muss sagen, mir gefällt die Idee nicht, dass ein weiteres Mädchen auf unserer Platte ist." Und wir sagten: "Was?" Und er wiederholte das. Wir sagten: Okay, wir verstehen das, wir verstehen dich. Du musst es nur sagen, wir verstehen es, perfekt." Was machten also die beiden Produzenten? Na klar, sie riefen bei der Plattenfirma an und sagten ihnen: "Wir haben entweder Human als erste Single und die wird ein Hit, oder es gibt eine Aufnahme, die nicht auf dem Album zu finden ist. Wir glauben nämlich, dass die Aufnahmen perfekt sind, wie wir sie machen. Friss oder stirb." Nun, die Plattenfirma hat sich dann schließlich für den Erfolgsweg der Produzenten entschieden. Und das bedeutete auch, nicht nur Human wurde als Single ausgekoppelt, sondern auch I Need Your Loving und Love Is All That Matters. Alle drei Songs aus der Feder des Produzentenduos Jam & Lewis und nicht von The Human League. Und an dieser Stelle soll das Zitat von Ian Burden, also dem Bassisten und Keyboarder, weitergeführt werden. Er sagte nämlich: "Ja, es war erfreulich, mit Human einen US-Nummer 1-Hit zu landen, aber ansonsten war das Album in jeder Hinsicht eine furchtbare Langeweile. A crashing bore. Holla die Waldfee." Wie gesagt, er ging im Jahr darauf. Und passend zu den Aufnahmesessions, die auf Bandseite nur lange Gesichter hervorbrachte, gab es dann auch noch Unstimmigkeiten beim Albumcover, beziehungsweise es war ein absolutes Drama. Wir haben ein unscharfes Titelbild, das verwendet wurde, um die Tatsache zu kaschieren, dass es sehr kurzfristig aufgenommen werden musste, um den Drucktermin einzuhalten. Das ursprüngliche Fotoshooting mit dem in Paris ansässigen Vogue-Fotografen Guy Baudin wurde nämlich ein Desaster. Die Band wurde für die zweitägigen Fotosessions nach Paris geflogen, Guy Baudin hatte seine Vorstellung, die Band andere und schließlich endete alles in einem Streit und ohne Ergebnis, wie passend. Wir wollen jetzt aber trotzdem nochmal die Musik sprechen lassen, denn Human wurde ja zu einem Superhit und wir hören an dieser Stelle in die drei Singles rein: Human, I Need Your Loving und Love Is All That Matters. Und überlegt euch mal an dieser Stelle: Ist es eigentlich noch Synthpop oder ist es vielleicht nicht eher R&B? Hier noch die Chartsplatzierung. Human, wie gehört, Platz 1 in den Billboard-Charts, Platz 8 im UK, Platz 5 in Deutschland, I Need Your Loving, Platz 44 in den USA, Platz 72 im UK und Love Is All That Matters, lediglich Platz 41 im UK und in den USA chartete die Single gar nicht erst. Das Album Crash erreichte immerhin Platz 7 im UK, Platz 14 in Deutschland, Platz 24 in den USA. Am Ende stand also ein Nummer 1 Hit zu Buche und ansonsten ein eher durchwachsener Erfolg. Vor allem aber war The Human League als Band pulverisiert. Wie nennt man sowas? Einen Pyrrhus-Sieg, einen zu teuer erkauften Sieg. Wie ging es weiter? Mit veränderter Besetzung, also mit dem Fronttrio und mit wechselnden Meet-Musikern, Live-Musikern, Session-Musikern. Immerhin blieben sie ihrem Synthpop treu, wenngleich das nicht zu jeder Zeit das große Ding war. 1990 erschien das Studioalbum Romantic, Fragezeichen, 1995 Octopus, 2001 Secrets und 2011 Credo. Immerhin sind The Human League auch heute noch live gefragt und spielen in vollen Clubs und Hallen. Und da war ich ja, wie eingangs erwähnt, einmal live vor Ort. Wie ist es mit euch? Wie findet ihr The Human League? Und wenn gut, welche? Welchen Zeitschnitt, welche Besetzung, welches Album und welche Single-Hits bevorzugt ihr? Lasst es uns wissen in den Kommentaren auf Facebook oder Instagram, wo wir unter dem Handle Boys of Summer Podcast zu finden sind. Oder schreibt uns ganz oldschool eine E-Mail. Und wenn euch die Folge und der Podcast gefallen haben, vergebt auch gerne 5 Sternchen auf den Plattformen, wo ihr uns hört. RadioNet, Apple Podcasts, Amazon Music, Spotify, RTL Plus Podcasts. Denn ihr seid natürlich wie immer unsere 5-Sterne-Hörer. Und wenn ihr alle Songs aus dieser Folge nachhören möchtet, unsere Spotify-Playlist bietet euch alle Songs, soweit sie bei Spotify gelistet sind. Und als Bonbon für euch haben wir jetzt auch unseren YouTube-Kanal am Start mit allen quietschebunten Videos aus dieser Folge. Und damit wir auch weiterhin menschlich diesen Podcast weiter bestreiten können und nicht in Hysteria ausbrechen müssen, wir sind auch bei Patreon zu finden, wo ihr uns monatlich einen kleinen Eurobetrag zukommen lassen könnt. Love is all that matters, in diesem Fall die Liebe zum Geld. In diesem Sinne, wir schöpfen auch weiterhin aus einem reichen Themenreservoir und hören uns in Kürze wieder, wenn es heißt, Boys of Summer, der 80er Podcast, ist zurück mit einem frischen Thema. Bis dahin, tschüss und gute Nacht. Eure Boys of Summer.